Schock gestern in den USA. Ein Jugendlicher erschießt an einer Grundschule 19 Kinder und tötet 2 Erwachsene. Er soll eine Handfeuerwaffe und eine halbautomatische Schnellfeuergewehr dabei gehabt haben. In Deutschland würde man sofort fragen, woher hat der Jugendliche die Waffen her? Woher wusste er, wie man damit umgeht? In den USA geht einmal mehr die Diskussion über das Waffenrecht los. Welche Möglichkeiten hat der US-Präsident, ein schärferes Waffengesetz durchzusetzen? Das ist eine der Fragen, die ich jetzt gerne mit Markus Kien scharf besprechen möchte. Er ist Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin und zwar in der Abteilung Soziologie. Guten Tag, Herr Kien scharf.
Guten Tag.
Herr Kienscherf, 18 Jahre war der Jugendliche und er hat in Texas offensichtlich Waffen kaufen können. Das ist aber in Texas speziell so.
Nein, es gibt noch einige andere Bundesstaaten, aber Texas ist sicherlich einer der Bundesstaaten mit den laxesten Waffengesetzen.
Und bundesweit gilt eine Grenze mit 21 Jahren. Warum gibt es diese Unterschiede?
Das liegt am US-amerikanischen Föderalismus. Die USA ist ähnlich wie Deutschland auch ein föderales System. Und die einzelnen Bundesstaaten haben hier sehr viel Autonomie, wenn es um die gesetzliche Ausgestaltung geht.
Warum gibt es gerade in Texas so ein noch weniger scharfes Waffenrecht? Weil dort die Republikaner regieren?
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Grund. Wir sollten ja nicht vergessen, dass der Gouverneur Greg Abbott vor ziemlich genau einem Jahr die Waffengesetze sogar noch weiter gelockert hat und die Altersgrenze auch für den Erwerb von Handfeuerwaffen, also Pistolen und Revolvern, von 21 auf 18 runtergesetzt hat. Für Gewehre lag sie bereits bei 18 Jahren und auch einige andere Regelungen noch gelockert hat.
Wer in den USA verhindert nun schärfere Waffengesetze? Wer gehört da alles zur Waffenlobby neben der National Rifle Association?
Die National Rifle Association ist sicherlich die bekannteste Organisation. Ansonsten ist die Waffenlobby aber relativ groß und auch weit vernetzt. Und wir sollten auch die Hersteller von Waffen nicht vergessen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, und zwar ein ganz klares Profitinteresse, ihre Produkte zu verkaufen und das möglichst ungeregelt und ohne große Restriktionen. Dazu gibt es oder so sehr viele, gerade oder so konservative Grassroots-Organisationen, die sich oder so für ein laxes Waffenrecht einsetzen oder auch für das Recht auf den Waffenbesitz und das Tragen von Waffen, wie es von ihnen gesehen wird. Und viele dieser Organisationen haben enge Verbindungen oder so auch zu Organisationen am rechten oder auch am rechtsextremen Rand und überlappen sich auch ganz stark mit der Basis, der momentanen Wählerbasis der Republikanischen Partei. Und vor allem oder so auch den Anhängern von dem ehemaligen Präsidenten Trump.
Das heißt also, dieses schlechte Image, was ja mittlerweile die National Rifle Association hat, das tut gar nicht zur Sache.
Nein, nicht unbedingt. Das geht hier nur um diese eine Organisation. Die haben sehr stark an Einfluss verloren und schneiden in den Umfragen auch relativ schwach ab seit einigen Jahren. Das liegt auch an vielen Korruptionsskandalen innerhalb der Organisation, die bekannt geworden sind. Aber das tut erstmal gar nichts zur Sache, nein.
Nach dem Amoklauf an der High School in Parkland, Florida, 2018 gab es den March for Our Lives. Es war wie der Beginn einer Jugendbewegung. Was hat das bewirkt und was ist daraus geworden?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wie wir sehen, nicht sonderlich viel. Leider oder so haben sich seitdem diese Form von Massenmorden und Amokläufen sogar noch gehäuft. Es gab eine kurze Zeit oder so die Aussicht, dass sich eine Bewegung formiert, die Druck ausübt auf die Politik. Einige progressivere Politikerinnen und Politiker waren da auch sehr offen und es gab auch einzelne Bestrebungen, aber zu einer wirklichen Veränderung hat das bisher nicht geführt.
Präsident Joe Biden war gestern sehr schockiert. Er war ja erst zum Kondolenzbesuch in Buffalo, wo ein 18-jähriger weißer Rassist 10 Menschen in einem Supermarkt umbrachte, fast ausnahmslos Schwarze. Jetzt dieser neue Amoklauf. Welche Möglichkeiten hat der US-Präsident, schärfere Waffengesetze durchzusetzen? Geht das auch per Dekret?
Nein, nicht wirklich. Ihm sind da ziemlich die Hände gebunden. Das Problem bei Dekreten ist, dass er per Dekret nicht direkt in die Gesetzgebung oder so der Bundesstaaten eingreifen kann. Falls er das tut, würde das sehr, sehr schnell auch innerhalb des Eilverfahrens gerichtlich gekippt werden. Das Einzige, was er mit Dekreten machen kann, ist die strategische Ausrichtung einzelner Bundesbehörden festzulegen. Das hat er nach Buffalo ja auch schon getan, indem er das Bureau for Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, also das ist die Bundesbehörde, die auch für die Eindämmung von illegalen Schusswaffen verantwortlich ist, angeleitet hat, stärker gegen sogenannte Ghost Guns. Das sind unregistrierte Waffen, die man als Bausatz erwerben kann und die keine Registriernummer haben, vorzugehen. Auch Präsident Obama hat nach dem Massenmord in Sandy Hook 2012 einige Dekrete erlassen, unter anderem auch zur Erforschung der Ursachen, auch zu Präventionsprogrammen innerhalb der Kommunen. Aber wirklich rechtlich das Recht auf Waffenbesitz und das Tragen von Waffen einzuschränken, ist per Dekret nicht möglich.
Vielen Dank für diese Hintergrundinformation und Erklärung. Das war Markus Kienschaf, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin in der Abteilung Soziologie. Herr Kienschaf, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.